Ausstärkata Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die Koalition der politischen Parteien wird laut Jokowi nicht vom Präsidenten gemacht. Indonesiens Finanzministerin trifft den Minister für Wirtschaft und Finanzen von Brunei Darussalam. Indonesiens Finanzministerin hielt ein bilaterales Treffen mit EU-ABC ab. Indonesische Botschaft übergab 10.000 Wanderarbeiter die Teilnahme an der Rekalibrierung in Malaysia. Das Ministerium für Kommunikation und Information hat das Mobile Internet am Ort des ASEAN-Gipfels in Golomori vorbereitet. PT Pupuk Indonesia strebt Indonesien als weltweiten Ammoniak-Hub an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo betonte, dass eine Reihe von Koalitionen, die von politischen Parteien gebildet wurden, nicht von ihm als Staats- und Regierungschef geleitet wurden. Dies teilte Präsident am Sonntag, den 2. April in Jakarta, während einer Rede bei der Ramadan-Versammlungsveranstaltung der Nationalen Mandatpartei PAN der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Bei der Versammlung im Ramadan waren der Vorsitzende von der Partei der PAN, der auch Handelsminister ist, Zulkifli Hasan, der Vorsitzende der Golkar-Partei Airlangga Hartarto, der Vorsitzende der Einheits- und Entwicklungspartei Mardiono, der Vorsitzende der Gerindra-Partei Prabowo Subianto, der Vorsitzende der Nationalen Erweckungspartei Muhaimin Iskandar und andere politische Parteifunktionäre anwesend. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani führte am vergangenen Wochenende ein bilaterales Treffen mit dem Wirtschaft- und Finanzminister von Brunei Darussalam, Dato Amin Liu Abdullah, am Rande einer Reihe von Treffen auf Ebene der Finanzminister und ASEAN-Zentralbank-Gouverneure in Bali durch. Dies wurde am Sonntag, den 2. April, wie von Antara aus der offiziellen Erklärung zitiert. Die beiden Minister erörterten die Struktur der ASEAN-Wirtschaft, die inmitten einer Krise recht widerstandsfähig ist und sich in relativ kurzer Zeit erholen kann. Ministerin Sri Mulyani bat Minister Dato Amin um Unterstützung für vorrangige wirtschaftliche Leistungen, PED, die von Indonesien unter dem derzeitigen indonesischen Vorsitz getragen werden. Bei dieser Gelegenheit gratulierte Minister Dato Amin Indonesien zum Erfolg Indonesiens im Indonesian G20 Vorsitz und zur Unterstützung der PID, die von Indonesien für den ASEAN-Vorsitz 2023 ernannt wurde, der Kontinuität hatte. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani hielt am vergangenen Wochenende in Bali ein bilaterales Treffen mit dem ASEAN-Geschäftsrat der Europäischen Union EUABC ab. Wie Antara aus einer offiziellen Erklärung vom Sonntag, den 2. April, zitiert, wurde die EU-ABC-Delegation vom stellvertretenden EU-ABC-Vorsitzenden Tassilo Brinzer geleitet und von 13 Mitgliedern von Swiss Re, Standard Chartered, SBC, Prudential Swift, BASF, dem World Gold Rat und Zürich Pharma begleitet. Das Hauptdiskussionsthema des bilateralen Treffens war die Stärkung der Zusammenarbeit für den Erholungs- und Wiederaufbauprozess nach der Pandemie. Einige der Dinge, die von EU-ABC-Mitgliedern vermittelt wurden, waren die Bedeutung der Entwicklung einer digitalen Wirtschaft, Gesundheit, Elektrofahrzeuge, Versicherung und die Entwicklung sauberer Energie. Im letzten Teil dieses bilateralen Treffens drückte EU-ABC seine Unterstützung für den Entwicklungsprozess in Indonesien aus. Die indonesische Botschaft in Kuala Lumpur hat die Arbeitsverträge von mehr als 10.000 indonesischen Wanderarbeitern genehmigt, um am Rekalibrierungsprogramm für die ausländischen Wanderarbeiter teilnehmen zu können, das von der malaysischen Regierung umgesetzt wird. Die Rekalibrierung ist ein Begnadigungsprogramm für nicht lizenzierte ausländische Arbeitnehmer oder gekürzt PATI, das von der malaysischen Regierung ins Leben gerufen wurde, um in 8 Berufsfeldern, einschließlich Haushaltshilfen, beschäftigt zu werden. Der Botschafter der Republik Indonesien in Malaysia, Hermono, sagte am Sonntag, den 2. April, in einer Facebook-Live-Sendung zum Thema Entwicklung und Erklärung der Neukalibrierung von Arbeitern 2.0 in Kuala Lumpur, dass die Arbeitsverträge von bis zu 7.406 indonesischen Wanderarbeitern von der indonesischen Botschaft genehmigt wurden. Damit sie können jetzt Pässe bekommen. Währenddessen warten die anderen 2668 noch auf ihre Arbeitgeber oder Unternehmen, die sie beschäftigen, um die fehlenden Anforderungen zu erfüllen. Im Allgemeinen liegt das Fehlen dieser Anforderungen laut Hermono daran, dass der Arbeitgeber den von Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterzeichneten Arbeitsvertrag nicht hochgeladen oder zurückgeschickt hat. Das Ministerium für Kommunikation und Informatik erklärte, es werde das Mobile Internet in Golomori aus Nusa Tenggara, dem Austragungsort des Gipfeltreffens der Vereinigung Südostasiatischer Nationen ASEAN, verbreiten. Dies erklärte der Generaldirektor für Information und öffentliche Kommunikation Usman Kansong in seiner Erklärung am Sonntag, den 2. April. Usman sagte, das Mobile Internet sei bereit, die Abdeckung zu erweitern und die Qualität der Internetnetze in der Region zu verbessern. In diesem Jahr hat Indonesien den Vorsitz der ASEAN mit dem Thema ASEAN Matters Epicentrum of Growth inne. Der ASEAN-Gipfel 2023 wird zweimal im Mai in Labuan Bajo und im September in Jakarta stattfinden. Indonesien sprach vorrangige Themen im ASEAN-Vorsitz 2023 an, nämlich Erholung und Wiederaufbau, digitale Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung. PT Pupuk Indonesia möchte Indonesien zu einer Drehscheibe für den Weltmarkt für Ammoniak machen, damit Pupuk Indonesia es mit der Entwicklung von grünem Ammoniak in Indonesien ernst meint. PT Pupuk Indonesia ist ein indonesisches Staatsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Herstellung von Düngemitteln und Chemikalien beschäftigt. Dies erklärte der Marketingdirektor von Pupuk Indonesia, Gus Rizal, in seiner von antara am Sonntag den 2. April zitierten Erklärung. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es laut Gus Rizal vor allem wichtig, die Arbeitskräfte zu entwickeln. Gus Rizal vermittelte dies auf der Veranstaltung des Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum. Generalmanager von Methanol and Ammonia bei Mitsui & Company Limited, Konichi Asano, der an dem Forum teilnahm, sagte, dass Indonesien seine eigene Attraktivität für Investoren zur Entwicklung von sauberem Ammoniak habe. Unterdessen sagte Torben Norgaard, Chief Technology Officer and Fuels bei Merck McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Denmark, dass die Chance, den Weltmarkt für Ammoniak zu erobern, sehr groß sei. Solange es eine Verbesserung in Bezug auf den Wert der Lieferkette gibt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.296,49 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.364,75 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.977 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 24 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 95 Prozent. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Zugunsten des gemeinsamen Interesses muss die Erderwärmung kontrolliert werden. Die Weltgemeinschaft im Allgemeinen versteht bereits, dass der von Menschen besetzte Planet Erde von Tag zu Tag wärmer wird. Die Wirkung ist enorm und umfassend. Der neue Synthesebericht 2023 des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, IPCC, nämlich des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, erklärt, dass die Generation von Menschen, die jetzt geboren werden, in einem späteren Alter aufgrund der globalen Erwärmung mit sehr ernsten Problemen konfrontiert sein wird. Derzeit lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten, die stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Dieser Bericht ist der sechste Zyklus, der eine Kombination aus einer Reihe von Ergebnissen aus sechs früheren Berichten darstellt, die seit 2018 veröffentlicht wurden. Die Erwärmung der Erde selbst wird durch den Aufprall oder Treibhauseffekt aufgrund verschiedener Gase verursacht, die durch menschliche Aktivitäten entstehen. Einer der Verursacher von Treibhausgassen sind fossile Brennstoffe. Außerdem gefährdet ein Lebensstil, der Energie verschwendet, Wasser verschwendet und natürliche Ressourcen ausbeutet, den gesamten Planeten Erde. Von 2011 bis 2020 hat sich die Erdtemperatur um 1,1 Grad Celsius gegenüber dem Zeitraum zwischen 1850 bis 1900 erhöht. In letzter Zeit haben Hitzewellen, lange Trockenzeiten, Waldbrände, Wasserknappheit und viele Ernteausfälle verschiedener Länder nacheinander heimgesucht. Das gegenteilige Phänomen ist ebenfalls üblich, wie zum Beispiel starke Regenfälle, die Überschwemmungen verursachen, sowie Stürme mit hoher Intensität und Häufigkeit. Die Erwärmung der Erde lässt die Gletscher und Eisschilde an beiden Polen schmelzen. Als Folge ist der Meeresspiegel gestiegen. Die ersten, die die Auswirkungen zu spüren bekommen, sind die kleinen Inselstaaten. Die Welt muss sich auf den Klimawandel vorbereiten und anpassen. Wir müssen angemessene Dämme und Wasserstraßen bauen, um mit Überschwemmungen fertig zu werden. Abgesehen davon müssen wir auch die Entwaldung stoppen, die Begrünung in heißer werdenden Städten fördern, Sumpfgebiete renaturieren und eine umweltschonende Landwirtschaft betreiben. Die globale Erwärmung verursacht auch das Aussterben verschiedener Arten von Flora und Fauna und zerstört dadurch Ökosysteme. Der Weltklimagipfel 2015 in Paris hat sich darauf geeinigt, eine Erwärmung der Erde auf maximal 2 Grad Celsius, möglich sogar 1,5 Grad Celsius zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen laut IPCC die Treibhausgasemissionen sofort gestoppt werden. Gelingt dies, steigt der Meeresspiegel allmählich um durchschnittlich 2 bis 3 Meter an. Steigt die Erwärmung der Erde jedoch um 2 Grad Celsius oder mehr, steigt der Meeresspiegel um 2 bis 6 Meter. Als Reaktion darauf hat die indonesische Regierung mehrere Maßnahmen ergriffen und Anstrengungen unternommen, um an der Verbesserung des Weltklimas mitzuwirken. Darunter die Reduzierung der Anzahl von Privatfahrzeugen mit Heizöl, BBM und die Umstellung auf Elektroantrieb. Darüber hinaus Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Wiederherstellung des Waldes und Wiederherstellung seiner Funktionen. Die Regierung hat auch eine Politik zur Reduzierung von Kunststoffabfällen und zur Umsetzung von Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling im Alltag eingeführt, nämlich den Verbrauch von Waren, insbesondere von Kunststoff, zu reduzieren, sie nach Möglichkeit wieder zu verwenden und Abfälle zu recyceln. Eine weitere Politik der indonesischen Regierung ist die Emission von Staatsanleihen oder Sukuk im Rahmen des Programms zur Minderung des Klimawandels, das als grüne Anleihen bekannt ist. Hoffentlich werden die Bemühungen zur Verbesserung des Klimas auf internationaler und nationaler Ebene in der Lage sein, das Problem der globalen Erwärmung zu überwinden, das die Welt zunehmend heimsucht. Soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 3. April 1922. Josef Stalin wurde der erste Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Josef Stalin wurde am 3. April 1922 der erste Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Dieses Amt hatte er bis 1952 inne. Stalin war ein revolutionärer Führer und Politiker der Sowjetunion georgischer Abstammung. Er war von Mitte der 1920er Jahre bis zu seinem Tod 1953 der Führer der Sowjetunion. Auch er gehört zu den bedeutenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Seine Ideen und seine Politik sind als Stalinismus bekannt. Am 3. April 1948 bauten die Vereinigten Staaten Europa durch den Marshallplan wieder auf. Am 3. April 1948 unterzeichnete der US-Präsident Harry S. Truman den Economic Assistance Act, der es den Vereinigten Staaten ermöglichte, beim Wiederaufbau der vom Zweiten Weltkrieg zerstörten europäischen Länder zu helfen. Die als Marshallplan bezeichnete Hilfe zielte darauf ab, die Wirtschaft und Politik in Europa zu stabilisieren, damit sie nicht von den Kommunisten angezogen würden. Für diesen Plan hat die US-Regierung Mittel in Höhe von 13 Milliarden US-Dollar ausgezahlt. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem U-Bahn-Bombenanschlag vom 3. April 2017 in St. Petersburg. Am 3. April 2017 kam es in der St. Petersburger U-Bahn zwischen der Station Senaya Polshad und dem russischen Technologicheski Institut zu einem Bombenanschlag. Die Explosion kam von einer Nagelbombe, die jemand in einem Rucksack trug. Die Explosion wird als Terroranschlag vermutet. 11 Menschen wurden als tot gemeldet. Etwa 50 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bagaikan air yang membeku, masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali? Aku cinta padamu. Aku ulangi
kamu.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesian behandelt heute das Thema Außenministerin Retno Marsudi Besuch Seoul und stärkt die Beziehungen zwischen Indonesien und Südkorea. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat Seoul Südkorea vom 29. bis zum 31. März 2023 einen Arbeitsbesuch abgestattet. Die Hauptagenda des Besuchs der Ministerin Retno Marsudi ist die Teilnahme am 2. Gipfeltreffen für Demokratie im Indo-Pazifik-Regional-Treffen zur Korruptionsbekämpfung und am 4. Joint Commission-Treffen JCM Indonesiens-Koreas. Die Anwesenheit der indonesischen Außenministerin beim 2. Indo-Pazifik-Regional-Gipfel für Demokratie zur Korruptionsbekämpfung ist die Umsetzung der Teilnahme von Präsident Joko Widodo am 2. Online-Gipfel für Demokratie am 29. März 2023. Dies steht in einer schriftlichen Erklärung des indonesischen Außenministeriums, zitiert vom Merdeka.com am Freitag, 31. März. Darüber hinaus nahm Retno Marsudi am 31. März 2023 am 4. Treffen der Indonesien-Südkoreanischen Gemeinsamen Kommission JCM mit dem südkoreanischen Außenminister Park Jin im südkoreanischen Außenministerium teil. Die indonesische Außenministerin und der südkoreanische Außenminister stimmten bei dem Treffen darin überein, die Bedeutung der konkreten Umsetzung des Aktionplans für eine besondere strategische Partnerschaft zwischen Indonesien und Südkorea sowie die Nutzung des Abkommens über eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft zwischen Indonesien und Korea, IKCEPA, Realisierung koreanischer Investitionen in strategischen Bereichen wie Elektrofahrzeuge, Stahl und Petrochemie zu verstärken. Retno Marsudi forderte auch die Beteiligung des südkoreanischen Privatsektors an der Entwicklung der neuen Hauptstadt Indonesien Nusantara auf. Im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in Südkorea startete Außenministerin Retno Marsudi am 30. März 2020 auch dem Präsidenten Koreas, Yoon Suk-yeol, im Präsidialamt des Außenministeriums einen offiziellen Besuch ab. Während des Treffens übermittelte Außenministerin Retno Marsudi im Allgemeinen die besondere Botschaft von Präsident Joko Widodo an Präsident Yoon, damit Südkorea die Wirtschaftspartnerschaft zwischen den beiden Ländern weiter stärken kann. Insbesondere durch die Verstärkung der Beteiligung des südkoreanischen Privatsektors an den verschiedenen strategischen Industrien Indonesiens wie das Elektrofahrzeug-Ökosystem, die Stahlindustrie und die Petrochemie. Zuvor hatte sich Außenministerin Retno Marsudi die Zeit genommen, um mit Botschaftern und Vertretern Leitern der ASEAN-Mitgliedsländer Mikita und Timor-Leste am Mittwoch in Seoul zusammenzutreffen und einen Dialog zu führen. Bei dieser Gelegenheit hielt Retno Marsudi ein kurzes Briefing über die Prioritäten des indonesischen Vorsitzes in ASEAN und Mikita im Jahr 2023. Das war unser Indonesien.
Masih terbaca ragu di matamu. Haruskah aku beri kartu yang keseribu kali? Aku cinta padamu. Sungguh aku cinta padamu.
salah. Bila kau tanya, begitu banyaknya wanita yang telah menggoda, tetapi setia kini aku bertahan.
Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Gesellschaft des Bezirks Batanghari Jambi hatte in der früheren Zeit die Gewohnheit, das Mittagessen auf der Plantage zu kochen. Es wird Talang oder Ketalang auf einheimischer Sprache genannt. Das gekochte Gericht wird Gulai Talang genannt. Gulai Talang ist ein von Vorfahren der Bewohner im Unterbezirk Mersam, Bezirk Batanghari Jambi, geerbtes Menü. Die Tradition Gulai Talang zu kochen zielt darauf ab, zusammen auf der Plantage zu Mittagessen, weil Talang in der Mersam-Sprache die Plantage bedeutet. Sie kochen normalerweise das Mittagessen aus Zutaten, die einfach auf der Plantage zu finden sind. Am Anfang war die Hauptzutat von Gulai Talang die Ente, denn die Bauer züchten üblicherweise Enten und Hühnchen auf ihrer Plantage. Außerdem benutzen sie gejagte Kammhühner und Hirsch in der Umgebung ihrer Plantage. Die Gewürze sind einfach darunter Salz, Schalotten und Knoblauch, Chili, Koriander, Ingwer, Kurkuma und Lemongrass. Obwohl dieses Essen mit einfachen Gewürzen gekocht wird, schmeckt Gulai Talang sehr köstlich und einzigartig. Der pikante, scharfe, süße und saure Geschmack mischt sich auf einem Teller ein. Liebe Hörerfreunde, derzeit jagt man Kammerhühner und den Hirsch zum Mittagessen nicht mehr. Jetzt erstellen Bewohner Mersam eine Kreation für dieses traditionelle Menü. Die Ente, die normalerweise als Hauptzutat gilt, kann mit Hähnchen, Rindfleisch oder Büffelfleisch ersetzt werden. Die lokale Gemeinde kann nur die Tradition Gulai Talang zu essen, sogenannte Masak Talang, Talang zu kochen, im Haus von einem Bewohner veranstalten, der ein Fest durchführen will. In der Tradition Masak Talang, Talang zu kochen, versammeln sich alle Bewohner im Haus eines Bewohners, der ein Fest hat. Sie essen Gulai Talang zusammen. Dieses Zusammenessen von lokaler Gemeinde heißt Makan Behidang. Gulai Talang wird auf dem Essen-Tablett mit dem Reis und Teller serviert. Ein Essen-Tablett ist für 3 bis 4 Personen. Bei Makan Behidang essen Bewohner in einer kleinen Gruppe, die aus 3 bis 4 Personen besteht. Sie essen vor ihrem eigenen Essen-Tablett zusammen. Thank you. Liebe Hörerinnen und Hörer, derzeit kann Gulaitalang nicht nur während der Festlichkeit oder das Fest verzehrt werden. Jeder, der dieses typische Gericht aus Batanghari ausprobieren will, kann dieses Essen in Essenständen in diesem Ort genießen. Beispielsweise im Speiselokal an der Straße Jalan Lintas Batanghari Tebo. Liebe Zuhörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Thema Gulaitalang aus Jambi. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Derasnya kehidupan, letih persahabatan, sejenak hilang pergi jauh dalam sang waktu membawa ku ke hari pertama saat masih terasa ku ingat detik itu, kisah rumahku dan rumahmu, cerita yang pilu saat terluka terkecap mimpiku dan mimpimu, sang waktu membawa ku ke hari pertama seperti pertama, pertama, pertama. Lagi ku bawa mimpi kita.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu führen möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache Das Indonesische Ministerium für Bildung, Kultur, Forschung und Technologie. Unser heutiges Thema ist: Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Auf Deutsch: Wie geht's Ihnen? Liebe Hörer, ich werde jetzt ein Gespräch mit dem Titel Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Auf Deutsch, wie geht's Ihnen? Vorstellen. Dieses Gespräch findet zwischen der Jing, einem Touristen aus Indien, und Datil, einem Reiseführer. Datil beginnt das Gespräch, indem er fragt, wie es dir geht. Lassen Sie uns das Gespräch anhören.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?
Selamat pagi, kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda?
Liebe Hörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln und Redewendungen vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Auf Deutsch, wie geht's Ihnen? Still. Ich werde diese Vokabeln und Ausdrucklichkeiten sehr langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederholen. Bagaimana? Bagaimana? Auf Deutsch, wie? Kabar Anda? Kabar Anda? Auf Deutsch, itu stand oder ihre Lage. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Wie geht's Ihnen? Liebe Hörer, in Gespräch würden Sie den Satz Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Auf Deutsch, wie geht's Ihnen? In diesem Satz gibt es einen Ausdruck Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Auf Deutsch, wie geht's? Was von Datil verwendet wird, um zu fragen, wie es dir geht, um ein Gespräch zu beginnen. Um zu fragen, wie es jemandem geht, ist der Ausdruck Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Auf Deutsch, wie geht's? Gefolgt vom Begrüßungswort der Person, zum Beispiel Anda, Anda. Auf Deutsch, Sie. Ein anderes Beispiel. Neben der Verwendung des Ausdrucks Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Auf Deutsch, wie geht's? Können Sie den Ausdruck Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Auf Deutsch, wie geht's Ihnen? Verwenden. Können Sie folgende Beispiele. Apa? Apa? Auf Deutsch, was? Oder wie? Apa kabar? Apa kabar? Auf Deutsch, wie geht's? Liebe Hörer, um nach dem Zustand zu fragen, ist eine übliche Art, ein Gespräch für Indonesier zu beginnen. Neben den Ausdrücken Bagaimana kabar und Apa kabar, auf Deutsch, wie geht's, sind weitere Ausdrücke, die häufig verwendet werden, nach dem Zustand, ob man gesund oder nicht. In diesem Fall können Sie das Wort sehat, sehat, auf Deutsch, gesund, mit Fragetonation verwenden. Das Wort sehat, sehat, auf Deutsch, gesund, ist eine Alternative, um nach den Neuigkeiten des Gesprächspartners zu fragen, der sich auf seinen Gesundheitszustand bezieht. Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm, was uns Indonesia Sprechen ändern, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?
Selamat pagi, kabar saya baik. Bagaimana dengan Anda?
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia mit dem Thema Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Auf Deutsch, wie geht's Ihnen? Wir hoffen, dass diese Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im neuen Programm mit anderen Themen. Auf Wiedersehen. Sampai jumpa.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah, jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Voice of Indonesia.
Here is Voice of Indonesia, aus Indonesian for the world. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen ein Krönchenlied mit dem Titel Kaulah Segalanya. Du bist alles vorstellen. Dieses Lied wird von Kroncong Nation präsentiert. Es wurde von Tito Marsono komponiert und wurde im Jahre 1961 veröffentlicht. Dieses Lied wurde von Rusa Naya popularisiert. Es erzählt von einem Menschen, der seine Freundin Susi liebt, dass sie sogar bereit ist, es unter Tränen auszudrücken. Aber seine Freundin sein es nicht zu glauben. Liebe Zuhörer, hören Sie ein Kroncong-Lied mit dem Titel Kolah Segalanya. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Kecewakan aku tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Ku meninggalkanku. Kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Ku meninggalkanku di sini.